Ja, ist eine lustige Geschichte. Vor drei, vier Wochen hat mein Telefon geläutet und ich habe abgenommen. Und dann hat jemand so gesagt, ah, grüezi Frau Lienhardt, das ist Schweizer Allianz-Mission. Und ich schon gedacht, jetzt wirst du in die Mission gerufen, jetzt ist es soweit. Aber es war dann nur der Albert, der ein paar Infos wollte für heute. Ich war also ein bisschen erleichtert. Aber nachher habe ich so gedacht, ja, echt krass, oder? Dass, man weiss nie, was passiert. Und wir hören jetzt von der Deborah ein bisschen ihre Geschichte und auch, was sie so macht. Deborah, kannst du gerade zu mir vorkommen? Mich nimmt nämlich noch zuerst ein paar Sachen Wunder. Bevor du uns sagst, wie das bei dir passiert ist, wie du gerufen worden bist, nimmt es mich mal Wunder, wo kommst du überhaupt her? Hast du vielleicht mal ganz ein anderes Ziel gehabt im Leben? Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Guten Morgen miteinander. Ich bin im schönen Toggenburg aufgewachsen, also gerade noch so am Ende, Deggersheim, im Kanton St. Gallen. Bin die älteste von 6 Geschwistern. Und ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, da war Mission auch immer wieder ein Thema gewesen. Aber dass ich dann wirklich mal in die Mission ging, da hätte ich selber eigentlich auch nicht gedacht. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Buchhändlerin im Brunnen Verlag in Basel. Und ich war dann auch der Überzeugung gewesen, dass man diesen Beruf sowieso nicht brauchen in der Mission. Oder? Da gehen ja nur Lehrerinnen und Krankenschwestern hin. Und so habe ich also im Bibelpanorama in Rapperswil dann auch eine Zeit lang geschafft, habe mich sehr wohl gefühlt dort.
Dann hast du ja gesagt, dass du auch Schaffhausen schon ein bisschen kennst, gerade von diesem Bereich. Wie, kannst du da noch etwas dazu sagen?
Ja, ich habe auch in Schaffhausen im Bibelpanorama gearbeitet, 2 Jahre, vom 04 bis zum 06. Und das war auch eine sehr gute Zeit gewesen. Aber dort ist dann schon ein Schritt weiter, konkreter gegen Mission gegangen.
Ja, kannst du gerade weiter erzählen? Wie ist denn das am Schluss dazu gekommen?
Also ich habe in Rapperswil dann gekündigt und habe ein Angebot bekommen von der Kirche dort, ein halbes Jahr auf Beleng nach Brasilien zu gehen und dort in einer Partnerkirche mitzuarbeiten. Und ich habe da eine super Idee gefunden, weil ich wäre gerne mal ein bisschen ins Ausland gegangen. Und ja, hat gefunden, doch, da liegt finanziell gerade ungefähr drin, auch da vom Angebot her. Und Gott hat dann auch noch so Leute mir plötzlich in den Weg geschickt, wo ich schon auch lange keinen Kontakt mehr gehabt, die dann so anrufen und sagen, hey, ich habe gehört, du machst einen Einsatz in Brasilien, ich übernehme dir die Versicherung in einem halben Jahr. Wow. Habe ich gemerkt, das ist Gottes Wille. Aber ich bin sicher gewesen, ich gehe nur für ein halbes Jahr und nachher will ich dann mal in eine Buchhandlung arbeiten, die nicht im christlichen Bereich ist, weil dort verdient man ein bisschen mehr. Ich habe in einem Projekt dann gearbeitet, wo die Kinder zusätzlich zu der Schule hingehen, weil sie so grosse Lernschwierigkeiten haben. Das war in einem armen Viertel gewesen. Und ich habe dort so 12-jährige Buben getroffen, die nicht lesen und schreiben können. Und das war natürlich für mein Buchhändlerherz ganz schlimm gewesen. Also da hat blutet innerlich. Das war wirklich ein No-Go gewesen. Und ich habe so einfach gemerkt, was Gott mir eigentlich geschenkt hat mit einer normalen Schweizer Schulausbildung. Einer Freundin konnte ich helfen mit der Rechnungsaufgabe, die sie an der Uni hatte. Und das waren so einfach so Inputs gewesen, so Gedanken auch, wo ich gemerkt habe, wow, Gott hat mich so beschenkt, eine Familie, die an ihn glaubt, die nicht auseinander ist, eine gute Schulausbildung, ich muss da weitergeben an Kinder, die nicht so viel haben, die es nicht so gut haben wie ich. Und der andere Gedanke war auch, ich kann nicht mehr zurück in die Schweiz und den reichen Schweizer, die schon alles haben, Bücher verkaufen. Ich muss mein Leben investieren. Und ja, ich bin dann zurückgekommen von diesem Einsatz, ich habe nochmal einen Einsatz gemacht und Sam kennengelernt, Provida kennengelernt. Und dann war klar, eine Bibelschule ist dran. Und für das habe ich dann eben doch nochmal den Schweizer Bücher verkaufen. Und das war dann meine Zeit in Neuhausen, habe ich gewohnt und in Schaffhausen habe ich geschafft. Und gespart, damit ich die Bibelschule auf Frischona zahlen konnte.
Also dann lebst du jetzt eigentlich grösstenteils in Brasilien. Kannst du vielleicht noch sagen, lebst du dort mit einer Familie oder was ist so dein Alltag so?
Ja, also die 4 letzten Jahre habe ich in Brasilien verbracht, von 2010 bis im September 2014. Jetzt bin ich im ersten Heimataufenthalt. Zuerst habe ich mit 2 anderen Single-Missionarinnen zusammen gewohnt. Die sind dann ausgezogen in ein anderes Haus und ich bin dann in einem ziemlich grossen Haus zurückgeblieben. Ab und zu haben wir aber auch so Kurzzeitler gehabt und vor allem, wenn es Frauen waren, konnten sie bei mir wohnen. Und dann ist es auch noch passiert, dass mich eine Katze adoptiert hat, so einen Strassenkater, so einen kleinen, hat mich adoptiert, hat mich so angeschaut mit diesen grossen Augen, wie im Film vom Shrek, und dann konnte ich halt nicht widerstehen. Und später habe ich mal noch Äpfel gekauft auf dem Markt und noch eine kleine Katze dazu geschenkt bekommen. Sie haben dort nicht das System von Cumulus-Punkten. Ich glaube, das war dann einfach die Prämie gewesen. Also im Moment, ja. Ich lebe also in Brasilien alleine mit meinen zwei Katzen bei Single.
Wenn so eine Schweizerin auf Brasilien geht, wohnen, dann stelle ich mir das auch recht herausfordernd vor. Kannst du vielleicht ein paar Sachen sagen? Was sind die grössten Herausforderungen so im Alltag in Brasilien?
Ja, ich sage mir mal, es ist wie ein Leben in zwei Welten. Also gerade Belém im Norden von Brasilien, wo so Entwicklungsland noch ist, da ist wirklich so anders als die Schweiz. Zum Beispiel, ich staune jetzt in Basel, wo ich im Moment wohne, oder? Wo da angeschrieben steht, in wie viele Minuten das Tramli kommt. Und, also bei uns in Belém, da weisst du einfach, da ist die Bushaltestelle und irgendwann fährt dann der Bus schon vorbei, den du brauchst. Und dann musst du dann noch winken, damit er wirklich hält. Du kannst also nicht kalkulieren, wie lange das du hast, bis du neu bist. Für mich wirklich grosse Herausforderungen sind oft auch der Verkehr. Es hat fast mehr Auto als Strassen mittlerweile. Und dann bist du schon einmal für eine Strecke von 12 Kilometern, bin ich auch schon 2 Stunden im Stau gestanden. Das sind so richtig grosse Herausforderungen. Oder wenn Monatseinkauf ist und du hast nicht dran gedacht, du machst deinen Einkauf auch und du musst einfach eine halbe Stunde an der Kasse warten. Weil alle Kassen sind besetzt und an allen warten wir eine halbe Stunde, weil alle dann gehen posten. Oder wenn ich eine Einzahlung machen muss und auch da schaue ich mindestens eine halbe Stunde dran, bis ich dann in der Schlange, bis ich dann dran komme und meine Rechnungen kann zahlen kann. Da denke ich mir immer schon mit so ein bisschen Heimweh an die Schweiz und das tolle System, das wir haben, wo man höchstens 5 Minuten warten muss.
Dann hast du jetzt meine nächste Frage schon fast beantwortet. Gibt es Momente, wo du an mich denkst, eigentlich wäre ich fast lieber jetzt einfach in der Schweiz?
Also gibt es manchmal schon, ja. Und so Zeiten sind manchmal auch so Viertag oder Muttertag oder Weihnachten. Oder wenn man die Schweizer Schocke so fest vermisst. Aber im Normalfall vermisse ich eher meine Freunde, meine Familie. Und da kann ich dort auch dürfen die Erfahrung machen, wo Jesus in der Bibel sagt, wer da aufgibt und mir nachfolgt, der wird es wieder empfangen. Und Gott hat mir mit der brasilianischen Kirche, wo ich am Sonntag dabei sein darf, wie eine zweite Familie geschenkt. Ich fühle mich dort so wohl. Es ist wirklich wie eine Familie.
Und gibt es auch Sachen, wenn du da in der Schweiz bist, wo du denkst, das vermisse ich jetzt auch Brasilien? Irgendwie Sachen, wo vielleicht die Schweizer ein bisschen komisch sind oder so?
Also, ja, manchmal gibt es so Tage, wo man schöne Wetter vermisst, wo man dort jeden Tag hat. Aber im Normalfall sind's mehr, ist so die Lebensfreude der Brasilianer, die ich manchmal vermisse. Oder? Die haben ja wirklich Probleme und die leiden unter einer korrupten Regierung. Und im Gegensatz zu der Schweiz haben sie wirklich kein einfaches Leben. Aber so eine Freude und dass so rumgemotzt wird und jetzt muss ich wieder arbeiten. So ein das. Man darf ja eigentlich nicht Freude haben an der Arbeit, wo ich manchmal das Gefühl habe, kommt mir so ein bisschen rüber. Das ist das, was ich manchmal ein bisschen vermisse. Und natürlich auch die Freundschaften, die ich habe mittlerweile in Brasilien, die vermisse ich auch.
Danke vielmals. Dann gebe ich dir jetzt das Mikrofon gerade. Dann darfst du weiter übernehmen.
Danke. Gut, damit ihr nicht da mir ununterbrochen zuhören müsst und ich da nur am Schwätzen bin, habe ich gedacht, wir machen gerade noch etwas Aktives im Gottesdienst. Ich würde gerne ein brasilianisches Lied mit euch singen. Also ich würde euch das gerne beibringen. Und damit man da besser singen kann, ist gut, wenn die können aufstehen. Dann kann man erstens besser singen und zweitens auch besser mit den Bewegungen mitmachen. Es ist ein ziemlich einfaches Lied, es ist ein Kinderlied. Ihr habt da vorne sogar den Text. Und ich bin sicher, dass ihr das schafft. Wenn die Kinder ein bisschen weiter führen möchten, dürfen sie auch ein bisschen führen kommen, weil nachher gibt es auch noch Bilder von der Arbeit in Brasilien, dürfen gerne da vorne hinkommen. Dann könnt ihr auch noch ein bisschen besser mitmachen. Ich bin sicher, dass ihr das Lied wahrscheinlich am allerschnellsten werdet lernen. Okay. Also, ihr lernt jetzt auch das wichtigste brasilianische Wort und das geht so. Ja, das heisst, es ist gut, alles okay, danke, in Ordnung. Okay, ja, einfach, das ist ein wichtiges Wort. Also, es ist eigentlich kein Wort, es ist eine Geste. He? Und da in diesem Lied heisst es bon, muito bon. Es ist gut, es ist sehr gut. Muito bon ter Jesus no coração. Es ist sehr gut, wenn man Jesus im Herzen hat. Könnt ihr das mal machen? Schafft ihr das mit dieser Bewegung? Reden wir es mal ganz langsam. Bon, muito bon, muito bon ter Jesus no coração. Ja, sehr gut. Und dann wird er gerade wiederholt. Bon, muito bon, der Jesus no coração. Und dann geht es noch weiter. Andar com ele, mit ihm zusammen laufen. Sagen wir es mal. Andar com ele, juntinho dele, da ist ganz nah bei ihm. Juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Ja, das tönt also schon ganz gut. Ich würde es euch mal vorsingen, dürft ihr gerne zuhören. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Okay, ich bin sicher, dass ihr es schafft. Wir müssen gar nicht so skeptisch schauen. Also Kinder, ihr dürft jetzt auch noch mal aufstehen. Nur keine Müdigkeit vortäuschen. Wir machen jetzt ein Slow-Up hier in der Kirche. Also, ihr dürft es auch mit zwei Fingern machen. Ich kann es einfach nicht so gut mit zwei Händen machen, weil sonst würde das Mikrofon runterfallen. Aber ihr dürft auch mit zwei Händen machen. Jetzt singen wir es mal ganz langsam, den ersten Teil. He? Eins, zwei, drei. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Super, nicht schlecht gewesen. Im oberen Bereich habe ich noch nicht so viele Schwestern gesehen, aber okay. Die sitzen wahrscheinlich auch dort oben, um sich ein bisschen verstecken. Jetzt kommt die zweite Strophe. Die ist eigentlich noch einfacher. Weil da singen wir einfach das Wörtchen bon, das singen wir nicht. Wir machen dann einfach die Gesten. Mal schauen, ob das klappt. Eins, zwei, drei. É muito ter Jesus no coração. É muito ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito ter Jesus no coração. Super, die zweite Strophe hat noch ein bisschen gehapert. He? Die einen wollten auch noch weiter singen. Ist es gut? Sollen wir so lassen oder möchten wir das nochmal singen? Nochmal singen, okay. Mit voller Kraft, jetzt haben wir es gelernt. Jetzt singen wir einfach, wir singen das Wörtchen bon jetzt wieder. Machen wir wieder die erste Strophe. Okay. Eins, zwei, drei. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Super! Ihr habt also wirklich hammermäßig gemacht. Danke vielmals. Jetzt, wenn ihr möchtet, da vorne bleiben, dürft ihr gerne noch da ane sitzen, auf dem Boden, und dann könnt ihr vorne schauen. Weil, das ist eigentlich die Nachricht, die wir auch in Brasilien erzählen, die wir als Provida-Team in Brasilien an den Kindern erzählen. Es ist so wichtig, dass man Jesus im Herzen hat. Das macht so einen grossen Unterschied im Leben. Und ich bin sicher, dass ihr das auch glaubt. Und darum habe ich jetzt hier ein paar Bilder mitgenommen. Zuerst mal von der Stadt Belém. Die hat 2 Millionen Einwohner. Das ist für brasilianische Verhältnisse eine kleine Stadt. Also die Schweiz hat über 200 Mal Platz in Brasilien, muss man auch noch erwähnen. Einfach, dass man so eine Vorstellung hat. Und so ein Land ist halt natürlich auch schwierig zum Regieren mit so vielen Menschen. Das sind also etwa 203 Millionen Einwohner, die Brasilien hat. Und ja, darum geht vieles auch falsch und darum gibt es auch eher Armut. Jetzt kommen Bilder, die eigentlich nicht kommen sollten. Die habe ich eigentlich ausgeschaltet, aber ja. Ihr seht, so steht der Tempel vom Salomo, wo das Wohlstandsevangelium verkündet, kürzlich gebaut hat. Vor einem Jahr ist der eingeweiht worden. Das ist aber ein anderes Thema. Gut, jetzt sehen wir Belen. Ihr seht, es hat viele Wolkenkratzer, weil sie so in die Höhe wächst. Sie ist von drei Seiten von Fluss umgeben. Sie kann eigentlich gar nicht mehr anders wachsen als in die Höhe. Und ihr seht auch die feinen Früchte und es gibt auch schöne Park und Museum. Aber, jetzt sehen wir das nächste Bild. Da hat es sogar zum Drucken, super. Ja, wir sehen auch die armen Viertel. Und in diesen armen Viertel wohnen viele Kinder. Die Eltern haben zu wenig zu essen manchmal oder die Eltern trinken Alkohol, nehmen Drogen und können ihren Kindern nicht gut schauen. Und viele Eltern haben auch das Gefühl, dass ihre Kinder nicht viel wert haben. Sie sagen einfach so, du bist nicht wert, du kannst da nicht, geh mir aus dem Weg. Und manchmal landet so Kind dann auch auf der Straße, weil sie einfach nicht mehr daheim wohnen wollen, weil sie daheim auch verschlagen werden von den Eltern, die drogenabhängig sind. Und es gibt ganz viele traurige Situationen. Ja, und darum hat es vor über 13 Jahren haben sich Missionare zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen etwas gegen die Situation von diesen Strassenkindern machen. Wir wollen ihnen von Jesus erzählen und helfen, dass sie weg von so einem Leben können. Und Provida ist gegründet worden. So, jetzt muss ich mal ein bisschen schneller drucken, weil da kommen da Bilder, die ich eigentlich nicht haben wollte zeigen, weil ich nicht viel Zeit habe. Da ist unser Team, es ist gemischt von Schweizer und von Brasilianern und wir haben eben das Ziel, den Kindern zu helfen. Bald haben wir gemerkt, es lange nicht einfach nur den Strassenkindern zu helfen. Wir müssen anderen Kindern helfen, dass sie gar nicht erst auf der Strasse landen. Also müssen wir vor allem diesen Kindern helfen, die in den armen Viertel wohnen. Und da haben wir ein ganz tolles Projekt entdeckt, das ist der Peppi. Das sind Kindergärten in armen Vierteln. Es gibt nämlich nicht genug Kindergärten für alle Kinder. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wenn ihr nicht hättet können in Kinski gehen können? Dann hättet ihr so viele Sachen nicht gelernt. Und so geht es ganz vielen Kindern. Und darum helfen wir, dass Kirchen können Kindergarten machen können. Und für das müssen wir am Anfang vor allem die freiwilligen Leute von der Kirche schulen, weil die sind selber noch nie in Kinski. Und die müssen natürlich zuerst lernen, wie das funktioniert. Nicht, dass sie tun wie ein Lehrer und nur vorne reden, das wäre ja sehr langweilig für Kind. Sondern, dass sie lernen, Spiele machen und Lieder singen, wie das, was wir gerade vorher gesungen haben. Und darum machen wir am Anfang so eine Woche Schulung und auch später, jeden Monat, bieten wir Schulung an. Und am Anfang, wenn der Kinski startet, sind wir auch jeden Tag dabei. Und nachher später besuchen wir die Kinski noch einmal in der Woche, damit sie immer selbstständiger werden und die Kinski allein machen können. Und wir helfen ihnen. Und das ist eben das Tolle. Der Kinski ist in der Kirche und jeden Tag hören sie Geschichten aus der Bibel. Und sie lernen, dass Jesus sie gern hat und dass sie wichtig sind für Gott. Und sie haben zum Teil mit 4 Jahren erstmal Farbstift in der Hand und Papier, um etwas zu machen. Da hat es in den armen Vierteln da nicht rum. Die Kinder werden nicht gefördert, so wie in der Schweiz, wo man einfach ein Papier holen und ein bisschen zeichnen, wenn man Lust hat. Sie lernen auch, dass sie die Hände waschen müssen. Vor dem Essen, das ist ganz wichtig. Und es gibt jeden Tag ein Znüni. Das ist nämlich auch wichtig. Es gibt manchmal Kinder, die kommen ohne zu Morgen in Peppi und die haben dann so Hunger und die freuen sich schon sehr auf das Znüni. Und sie lernen, dass sie die Zähne putzen müssen. Weil viele von denen haben schon Löcher in den Zähnen und die haben das auch noch nicht gelernt von ihren Eltern. Und wenn wir einmal Elternbesuche machen, wenn wir in die Häuser gehen, wo die Kinder wohnen, dann sagen viele Mütter, also mein Kind hat so viel gelernt im Peppi, aber etwas ist ein bisschen komisch. Es will einfach nicht essen, wenn wir nicht vorher die Hände waschen und beten. Und da finde ich immer wieder so etwas Lässiges. Dann sehe ich, unsere Arbeit macht wirklich Sinn. Viele Kinder sagen ihren Eltern auch, dass sie ihnen sollen Zahnbürsten kaufen. Kürzlich hat die Mutter auch geschrieben, seit ihr Kind im Peppi ist, denken sie jetzt auch Zähne putzen. Das haben sie ja vorher nie gemacht. Und da sehen wir, dass die Arbeit, die hat einen Sinn. Die Kinder wachsen mit einem neuen Selbstvertrauen an. Und die werden dann in der Schule auch viel besser und werden nicht so in die Versuche kommen, um ihr Leben auf der Strasse zu verbringen. Genau. Oh, da wollte ich eigentlich noch zeigen. Überall, wo die blauen Pfeile sind, hat es Peppis in Belen. Das sind die orangigen Pfeile, die neu dazugekommen sind. Und dann hat es noch zwei Violette Pfeiler sind leider zwei Baby, die müssen schliessen. Da sind wir auch sehr traurig geworden, dass die Kirche dann das nicht weitergezogen hat. Aber insgesamt haben wir 12 Babys in dieser 2-Millionen-Stadt. Es sind ungefähr 200 Kinder, die so täglich für 3 Stunden betreut werden. Auf freiwilliger Basis. Wir arbeiten auch mit einem Nachhilfeprojekt für die 7- bis 11-Jährigen. Auch da staunen die Kinder immer wieder, dass man Mathematik auf spielerische Art und Weise lernen kann. Und haben sehr viel Freude und lernen auch viel über Jesus. Und am Mittwoch Nachmittag sind wir immer in einem Kinderheim. Das sind Kinder, die aus den Familien rausgeholt worden sind, weil sie dort so viel Schlechtes haben müssen erleben und einfach nicht mehr dort wohnen bleiben. Und dann sind sie in dem Heim. Und wir kommen und erzählen ihnen von Jesus einmal in der Woche. Und wir sagen ihnen, dass Jesus sie gern hat und dass sie wichtig sind für Gott. Und wir singen zum Beispiel das Lied, das ihr jetzt auch gelernt habt. Also wenn ihr dann mal möchtet kommen, dann könnt ihr schon mithelfen mit dem Lied. Ist gut? Ja, jetzt kommen wieder ein paar Fotos, die ich eigentlich rausgenommen habe. Aber das wollte ich euch schon noch zeigen. Ihr wisst ja, Brasilianer spielen gerne Fußball. Und so helfen wir auch den Kirchen, verschiedenen Kirchen, dass sie so Fußballprogramme machen für Teenager. Und wo Teenager auch etwas von Gott lernen können, ein bisschen besser werden im Schutten, ein Znüni überkommen. Und wo sie einfach auch ermutigt werden, auf dem geraden Weg zu bleiben, ehrlich zu bleiben. Weil gerade im Teenageralter klopfen Kriminalität an die Türen und Drogen. Und das Leben ist nicht einfach als Teenager in einem armen Viertel. Und da seht ihr zum Beispiel, was passieren kann, wenn sie dann eben nicht auf dem geraden Weg bleiben, wenn sie einen Blödsinn machen oder Drogen schmuggeln oder stehlen und dann kommen sie ins Jugendgefängnis. In die Jugendstrafanstalt, müssen wir sagen. Man darf das Wort Gefängnis nicht brauchen, aber es sieht genauso aus wie ein Gefängnis. Und dort geht unser Team auch hin, um diesen Teenager zu sagen, hey, dein Leben ist noch nicht vorbei. Es gibt eine zweite Chance. Wir haben den Gott von der Vergebung oder Geschichte erzählen vom verlorenen Sohn, wo der Vater mit offenen Armen wartet, dass er zurückkommt. In Belen gibt es 10 verschiedene Jugendstrafanstalten. Eine ist für Mädchen, und, also für Teenager-Mädchen, und die andere sind für Teenager-Buben. Und ich bin auch in deren aktiv für Teenager-Mädchen. Da nehme ich einmal meine Gitarre mit und dann singen wir auch so Lieder, zum Beispiel das, was wir jetzt gesungen haben, oder andere Lieder, die von Jesus erzählen. Und es hat immer schon Mädchen gegeben, immer mal wieder, die sagen, ah, ich bin auch mal in der Kirche gewesen. Ich habe sogar mitgesungen beim Lobpreis. Aber jetzt habe ich einen Blödsinn gemacht, eine Sünde. Jetzt will Gott mich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr zurückgehen zu Gott. Und dann ist es so wichtig, wenn wir ihnen das Evangelium erzählen können und wenn wir sagen können, das stimmt nicht, wir haben den Gott von der Vergebung und du kannst zurückkommen und er wartet darauf, dass du zurückkommst und du kannst dein Leben verändern. Und das ist auch etwas, was mich so fasziniert. Wir können wirklich in die Jugendgefängnisse rein und von Jesus erzählen, ganz offiziell. Brasilianer sind sehr ein religiöses Volk, sind auch auf dem Katholizismus geprägt. Und das ist so schön, wenn wir einfach auch die Möglichkeiten ausnutzen können. Ich denke immer, da müssen wir noch viel mehr Gas geben. Ja, da haben wir noch Fotos von unserem Bubenheim. Wir haben auch ein Heim für 7- bis 17-jährige Buben, die nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können oder die von der Strasse gekommen sind und die dann lernen, wieder ein normales Leben zu führen. Wo dann so lernen, Ämter übernehmen oder in der Küche etwas machen oder wo dann in die Schule gehen und lesen und schreiben lernen oder lernen aufzugehen machen. Die einen sind vielleicht 13 und sind noch in der 3. Klasse. Andere haben wir schon mit 13 Jahren, die nicht lesen und schreiben konnten. Da muss ich jetzt nicht erzählen, wie es mir dann einmal zu Herzen ist. Aber ich bin so froh, dass wir diesen Buben helfen können. Und da seht ihr noch ein bisschen vom Gelände vom Kinderheim. Es ist schön gross. Es hat so Häuschen im Hintergrund, dort hat es Platz für je 8 Buben. Dort wohnen sie mit den Heimeltern. Und eben, sie werden an ein normales Leben wieder angewöhnt. Und am Abend sitzen sie auch immer zusammen für ein Andacht miteinander. Etwas aus der Bibel lesen, Lieder singen von Jesus mit der Gitarre, wie ihr da auf dem Bild da seht. Und auch da erleben wir immer wieder, wie wichtig das ist, zum dranbleiben, zum mit den Buben investieren, zum ihnen helfen. Wir haben keine Garantie, dass alle nachher ein super Leben haben. Aber wichtig ist, dass wir die Arbeit machen für die, wo wir Kontakt haben mit ihnen. Und wichtig ist, dass so viel wie möglich eben auch lernen können, dass Jesus sie gern hat, weil das kann das Leben verändern. Ich danke euch.
Herzlichen Dank für die herzliche Begrüßung. Für die Gastfreundschaft. Ich wurde im Vorfeld schon 2-mal zum Essen eingeladen. Ich freue mich so richtig, heute Morgen hier zu sein. Beim Vorbereiten habe ich gedacht, die FEG Dayingen ist so eine Art Außenstation der Schweizer Allianzmission von Winterthur. Schon viele Jahrzehnte mit uns eng verbunden. Ich denke an die Bea Ritzmann, die bei uns im Büro arbeitet, im Moment in Brasilien ist. Priska und Michi Müller, die in Guinea sind. Nicht zu vergessen den Werner Hediger, der sehr oft, wenn er in der Schweiz ist, der ist im Moment auch in Brasilien, im Büro mithilft, beim Einpacken, beim Räumen. Auch den Christian Hilbrunner, den man bei den SAM-Anlässen regelmäßig trifft. Ich freue mich, hier zu sein. Und ein Blick auf die Uhr hat mir gesagt, jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Entweder schnell zu sprechen oder zu sagen, wir feiern einen brasilianischen Gottesdienst. Der darf ja auch mal 2-3 Stunden dauern. Ich habe mich entschieden, vielleicht den einen oder anderen Punkt ein bisschen weniger zu betonen. Aber damit ihr wisst, wer jetzt diese nächsten Minuten, wie viele es dann immer auch sind, möchte ich mich noch kurz vorstellen. Ich bin seit einem Monat 50 Jahre alt, seit 21 Jahren verheiratet mit Simon, wir haben 3 Kinder, 20, 18 und 15 Jahre alt. Bitte beachtet besonders diese junge Frau mit der Brille, ich komme dann später nochmal auf sie zurück. Ah, da vorne sehe ich das auch. Ich bin auch begeisterter Sammler. Ich arbeite bei der SAM schon über 23 Jahre im Innendienst. Unter anderem bin ich zuständig für die Gebetsanliegen. Ich weiß, einige von euch beten nach dem Gebetsmail oder nach dem Gebetsbrief und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung. Auch grafische Arbeiten, manchmal einpacken, manchmal predigen, sehr, sehr vielfältig. Wir gehen in die FEG Winterthur. Ich muss mich daran gewöhnen, dass hier unten der Bildschirm ist. Und vielleicht für einige von euch interessant, ich bin Bürger von Hallau. Noch ganz kurz, 30 Sekunden. Ich bin auch ein anderer Sammler, und zwar von alten Postkarten. Das heißt, meine Leidenschaft ist nicht unbedingt das Sammeln, sondern das ein bisschen zusammen ramisieren und dann möglichst teuer für die Missionsarbeit zu verkaufen. Das ist übrigens die Postablage Herblingen, ungefähr vor 100 Jahren. Dann noch ganz kurz, Sevis, nicht nur die Gemeinde, das Gemeindewochenende findet dort statt, sondern auch die Missionsferienwoche im August. Morgen ist Anmeldeschluss, es gibt noch Flyer draußen. Wenn sich jemand kurzfristig anmelden möchte, sehr, sehr zu empfehlen. Ich möchte in den nächsten Minuten, ups, das ist zu früh, Werbung machen. Und zwar nicht für die Kollekte, die haben wir hinter uns. Und auch nicht, vielleicht überrascht Sie das, euch das, auch nicht für einen Einsatz im Ausland. Wir brauchen dringend Personal, es gibt hinten Listen, was, wen wir brauchen. Aber ich möchte heute Morgen Werbung machen für ein Leben mit Gott. Für ein Leben in Gottes Nähe zu führen, Werbung machen, ein Leben im Einklang mit Gottes Willen zu leben. Dann nämlich bin ich überzeugt, je länger, je mehr, dass Gott dann schon richtig und gerecht auf der ganzen Welt verteilt, wenn wir dann hören, was er möchte. Leider ist es nicht so einfach, einfach ein Telefon zu machen und sagen, du bist dann berufen. Vielleicht rufe ich dich mal an, so in den nächsten Monaten, um dich zu erschrecken. Nein, mache ich nicht. Ich möchte mich, uns motivieren, es wird sehr praktisch und sehr persönlich, ein Leben in der Nachfolge zu führen, eine Radikalität zu leben, ohne daran zu zerbrechen. Ein Thema, das mich zutiefst herausfordert, ab und zu auch an meine Grenzen bringt, aber auch begeistert. Ich kenne 2 Sprichwörter, die das ein bisschen zusammenfassen. Das eine Schweizerdeutsch, aber ich denke, das versteht man sehr gut, auch Hochdeutsch. Ein halber Richt ist ein ganzer Mischt. Und das zweite Hochdeutsch, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Man mag denken über die Sätze, wie man will, aber sie haben etwas Wahres dran. Wenn ich so ein bisschen im Reich Gottes lebe, mit Gott und nach seinen Maßstäben und dann ein bisschen nicht, dann kann ich beide Seiten nicht so richtig genießen. Und Jesus ist gekommen, um das Leben in der Fülle zu bringen. Ich möchte hier eine Illustration einfügen. Darf ich euch beide bitten, kurz nach vorne zu kommen? Ich habe nicht so deutlich gesagt, welche beiden, habe euch nicht so angeschaut. Darf ich euch bitten, diese Stange zu halten? Jawohl. Gehen wir ein Bild weiter. Das soll so eine Hochsprungstange symbolisieren. Ihr seht sie alle. Hier auf dem Bild ist es noch. Ein Bibelschullehrer, der sehr viel mit Menschen zu tun hat, hatte, viel in Freizeiten, sehr viel mit Christen gesprochen hat, der stellte folgende Behauptung auf. Er hat gesagt, mit den Leuten, mit denen ich spreche, die kann ich in drei Kategorien einteilen. Ist gefährlich, aber weil es ja der Bibelschullehrer gesagt hat, kann ich das hier auch sagen. Diese Stange, diese Hochsprungstange, also diese, ihr stellt euch das vor, dass das das ist, soll ein bisschen die Verheißungen, die Maßstäbe der Bibel darstellen, vielleicht auch die Ansprüche der Bibel. Und dann hat er gesagt, es gibt Leute, Christen, jetzt könnt ihr mal die Stange ein bisschen hochhalten, so, ja, für den Rest der Predigt, nein. Hat gesagt, es gibt Leute, die schauen, die lesen in der Bibel und die lesen diese Ansprüche, die Verheißungen, auch die Gebote und so weiter. Die denken drüber nach und sie versuchen es vielleicht auch. Das schaffe ich nie, das schaffe ich nie. Die haben abgehängt. Vielleicht haben sie die Gemeinde verlassen, die Christen, die Gemeinschaft der Christen verlassen. Vielleicht aber auch nur innerlich abgehängt, aufgegeben, vielleicht genießen sie noch die Gemeinschaft, aber Nachfolge und Jüngerschaft ist nicht mehr. Das ist eine kleinere Gruppe. Eine zweite Gruppe, vielleicht machen wir mal so, ich habe keine Turnschuhe an, sonst würde ich drüber springen, ne, würde ich auch nicht. Die haben so diese Maßstäbe gesehen und dann haben sie es versucht, sind drüber gekommen und hatten eine riesige Freude und manchmal ist die Stange auch runtergefallen, aber das war nicht so schlimm, die haben sie wieder raufgetan und dann ein bisschen höher noch, ein bisschen mehr von Gott erwartet und ein bisschen mehr noch. Und die sind dran und motiviert. Die sind gesegnet mit einer heiligen Unzufriedenheit, wenn ich das so sagen darf. Auch eine kleinere Gruppe. Und dann hat er gesagt, gibt es eine dritte Gruppe, die weitaus größte Gruppe. Die haben auch diese Maßstäbe gesehen und die haben sie dann so weit runtergetan, dass sie diese Maßstäbe immer ganz bequem, da komme ich sogar rüber, schaffen. Mal runter. Jetzt könnt ihr gerne Platz geben, könnt ihr Boden legen. Ich weiß, diese Behauptung löst Fragen aus und das möchte ich ja auch. Ein bisschen die Frage, wo bin ich? Bin ich wohl, wo ich bin? Möchte ich wechseln? Kann ich wechseln? Diese Spannung kennen wir alle, wir stehen drin. Diese Spannung, wir könnten Gebetserhörungen einander erzählen. Aber alle von uns haben auch Gebete, die unerhört geblieben sind. Die Aufforderung der Bibel, unser Versagen, schwierige Lebensführungen, Sachen, die wir nicht auf die Reihe kriegen. In den nächsten Minuten möchten wir miteinander anschauen, was hilft mir, uns, trotz dieser riesigen Spannung dran zu bleiben, motiviert zu bleiben, nicht aufzugeben. Wie können wir motiviert bleiben? Gott immer mehr vertrauen, zutrauen. Wie kommen wir zu dieser heiligen Unzufriedenheit? wie kommen wir weg von dieser Genügsamkeit zu sitzen? Oder ganz praktisch zum Bild zurück, wie verliert diese Hochsprungstange ihre Bedrohlichkeit? Eigentlich nichts anderes. Wie kann ich begeistert dranbleiben? Und ich habe mir gedacht, eigentlich könnte ich auch, hätte ich auch ein paar Senioren anrufen können und sagen, du, macht ihr hier weiter. Habe ich nicht gemacht, ich möchte euch auch nicht überraschen. Leute, die jahrzehntelang mit Jesus unterwegs sind, immer noch dran sind. Ich habe nur eine kleine Auswahl von Dingen, die mir sehr stark geholfen haben und die mich herausfordern. Das Erste, diese Spannung ist ganz normal und es lohnt sich, dran zu bleiben. Klingt ziemlich einfach, aber manchmal, wenn wir wissen, dass etwas normal ist, dass etwas dazugehört, verliert es einen Teil der Bedrohlichkeit. Ich möchte euch hineinnehmen in das Leben von Paulus. Ich werde nicht alle Bibelstellen lesen. Wer möchte, ich habe die aufgeschrieben, könnt ihr gerne holen. Wir kennen den Paulus als Mann voll Autorität und Vollmacht. Er ist ein Vorbild, ein Draufgänger. Er hat viele Bücher geschrieben, Anweisungen gesagt. Er führte ein vorbildliches Leben. Er lebte eine sehr eindrückliche Bekehrung, kennen wir. Er hört eine Stimme. Ich weiß nicht, wer von euch schon alles seine Stimme gehört hat, akustisch, wird blind, durch ein Gebet sieht er wieder. Er wird 14 Jahre zurückgenommen von Gott und dann startet er durch. Er erlebt viele Zeichen und Wunder. Wir lesen Apostelgeschichte 14. Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Die haben gesagt, das ist kein Mensch mehr, das ist doch ein Gott. Er hat Krankenheilungen erlebt und so weiter. Spezielle Aufträge von Gott. In der Nacht träumt er, hat eine Vision, ein Gesicht, je nach Übersetzung. Ein mazedonischer Mann kommt und sagt, komm zu uns und er geht. Er kriegt Aufträge. Er lebt in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gleichzeitig, wir lesen Epheser 6, die Waffenrüstung, dieser geistliche Kampf. Wir hören, dass der Paulus bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Er hat sehr viel Übernatürliches, ganz natürlich, im Alltag erlebt. Paulus war ein Mann Gottes mit Autorität und Vollmacht. Paulus war aber auch ein Mann mit riesigen Schwierigkeiten. Wir wissen die auch, aber sind vielleicht ein bisschen weniger betont. Er kannte zwischenmenschliche Konflikte. Starke Persönlichkeiten, wie er war, da kann man sich das vorstellen. Wir lesen von nicht geringen Wortwechseln in einer lieben Übersetzung oder ein heftiger Streit, heftige Auseinandersetzung. Er war in vielen Nöten. Wir lesen, dass er sogar am Leben verzweifelte. Unzählige Male hatte er den Tod vor Augen. Er wurde geschlagen, 3-mal von den Römern ausgepeitscht, gesteinigt, Schiffbruch erlitten. Man liest das so einfach. Ist nicht unbedingt die Werbung, hey, werd Christ und dann liest man das. Ne? Und dann, was ich selber überrascht war, er macht sich Sorgen. Er schreibt diese schrecklichen Dinge auf, die er durchgemacht hat. Und dann sagt er, aber das ist längst noch nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Auch wenn es eine edle Sorge ist, Sorgen gefühlt sind unangenehm. Man kann nicht sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen, juhui. Das tut weh, das ist unangenehm. Derselbe Paulus, der gesagt hat, seid um nichts besorgt. Wir lesen von ihm, von körperlicher Schwachheit, der bekannte Satz, lass dir an meiner Gnade genügen. Und er kannte sehr wohl auch diese Spannung zwischen Wollen und Sollen. So à la, der Geist ist willig und das Fleisch hat viele gute Argumente. Paulus, ein Mann Gottes mit Autorität und Vollmacht, aber auch mit riesigen Schwierigkeiten, mit Schwachheiten. Und für mich passt das irgendwie nicht so zusammen. Ich weiß, es ist da, aber ich habe mir vorgestellt, wenn der Paulus oder der Herr Paulus hier sitzen würde, würde er vielleicht sagen, lieber Bruder Zimmerli, du hast recht. Ich sage nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach. Ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinten ist, strecke mich zu dem aus, nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu. Hört ihr sie? Diese Dynamik, diese heilige Unzufriedenheit von Paulus? Obwohl er diese schrecklichen Dinge erlebt hat, blieb er dran, blieb er motiviert. Es ist ganz normal, dass wir in dieser Spannung leben. Diese Spannung dürfen wir bejahen. Der nächste Titel ist nicht besonders spektakulär. Gemeinschaft mit Gott pflegen. Es führt kein Weg daran vorbei. Ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, in der man gesagt hat, wenn man am Morgen keine stille Zeit gemacht hat, dann gibt es einen schlechten Tag. Das ist nicht so. Aber diese Zeiten mit Gott, die haben einen riesigen Einfluss auf mein Leben, auf mein Erleben, auf mein ganzes Sein. Gott möchte mit uns zusammen sein, in erster Linie. Wie diese Zeit aussieht, wie dein geistlicher Stil ist, mit Gott zusammen zu sein, das ist Nebensache. Aber es braucht Zeit und oft braucht es auch Ruhe. Und gerade diese beiden Sachen sind Mangelware heute. Ich habe ein Zitat gelesen in einer Gratiszeitschrift. Nicht christlich. In der steht, wir haben so viel Zeit fürs Leben wie noch nie, trotzdem fehlt sie uns scheinbar ständig. Es ist also höchste Zeit, sich mit der Zeit zu beschäftigen und über einen neuen Umgang mit diesem kostbaren Gut nachzudenken. Ich komme zu unserer Tochter Anja. Das ist eine 20-jährige, sehr aktive junge Frau. Wirklich sehr aktiv, ein voller Terminkalender. Und wir haben gestaunt, was sie alles unter einen Hut bringt. Im Frühling hat sich diese junge Frau verliebt. Und wir Eltern staunen, wie viele Stunden sie freigeschaufelt hat. Stunden, nicht Minuten. Stunden. Gut, wir sehen sie nicht mehr so häufig. Sie musste Prioritäten setzen. Es war bei mir nicht anders, aber jetzt das zu beobachten von außen, es ist total spannend. Ich bin überzeugt, ich habe für das Zeit, wofür ich Zeit haben will. Und du auch. Das klingt ein bisschen provokativ, aber ich bin echt tief überzeugt davon. Wir leben in einer Zeit, in der ein sehr großer Hunger nach Gott da ist, nach dem Wirken Gottes. Durch verschiedene Gemeinden, durch verschiedene Generationen. Und ich genieße das, in einer Gemeinde zu sein, in der wir das miteinander teilen dürfen, diesen Hunger, diesen Wunsch. Und ich denke, bei euch ist das ähnlich. Nicht umsonst, denke ich, hat der Bund FEG für 2 Jahre lang das Thema Heiliger Geist gewählt. Es geht um die Gemeinschaft des Einzelnen mit Gott. Und vieles, vieles andere würde sich lösen. Kurz ein paar Dinge, die passieren, die geschehen, wenn ich mit Gott zusammen bin. Ich und er, ganz allein, mit der Bibel, vielleicht mit Musik, vielleicht in der Stille. In Gottes Gegenwart erkenne ich seine Lösungen, Gottes Lösungen. Probleme gehören wie Spannungen zum Leben, die sind da und die dürfen gelöst werden, sollen gelöst werden. Und es gibt Leute, die haben gern Probleme oder gern, sie lösen die gerne und andere gehen denen gerne aus dem Weg. Ich gehe denen lieber aus dem Weg, aber es gibt Leute, die haben die Fähigkeit, Probleme analysieren, alle Parteien an den Tisch nehmen, eine neutrale Person dazu und dann finden wir die Lösung. Möchte ich nichts dagegen sagen. Jetzt habe ich da mich verheddert. Aber es kann auch sein, dass ich ganz eine andere Lösung von Gott her bekomme, wenn ich mir Zeit nehme, auf ihn zu hören. Wir lesen im Alten Testament, wie Gott einem Kriegsherr sagte, du schick die Lobpreisband voraus in den Krieg und dann werdet ihr gewinnen. Nicht logisch. Jesus hat oft anders geantwortet, als die Leute sich das gewünscht hätten. 7-mal um Jericho, ihr kennt das. Jetzt habe ich tatsächlich meinen Faden verloren oder das richtige Blatt. Jetzt bin ich da wieder dabei. Ich kriege eine neue Perspektive, wenn ich mit Gott zusammen bin. Diese Punkte sollen euch glustig machen, Zeit mit Gott zu verbringen und anderes zu streichen. Die richtige Perspektive. Ihr kennt vielleicht das Lied von Peter Strauch. Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß und Kleines wird klein. In der Gegenwart Gottes wird Großes groß und Kleines klein. Wie oft machen wir aus einer Mücke einen Elefanten oder aus einem Elefanten eine Mücke? Beides ist nicht gut. Und es tut so gut, die Dinge aus Gottes Perspektive beurteilen zu dürfen. Zu hören, wie er sagt, du schau, eigentlich ist es so. In Gottes Gegenwart höre ich seine Stimme, seine Zusagen. Gott spricht vor allem durch sein Wort. Und alle von euch wissen, manchmal, wenn ein Wort plötzlich redet, plötzlich lebendig wird, wenn ich merke, wow, ich bin bei Gott willkommen, ich bin geliebt von ihm, nicht weil ich es theologisch weiß, sondern weil er mein Herz getroffen hat. Oder wenn ich Aufträge von ihm bekomme. Dieses Thema, ich habe schon ab und zu darüber gepredigt, hat mein Leben vor ungefähr 10 Jahren total revolutioniert. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, müsst ihr mich wieder mal einladen, Boris. Gell? Da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Dann aber auch in Gottes Gegenwart entdecke ich, dass Gottes Maßstäbe gut sind, dass seine Gebote gut sind. Der Teufel will uns vorlügen, dass die Gebote uns drücken wollen, dass sie uns klein machen oder dass Gott ein Gott ist, der gehorsam möchte und wenn wir gehorchen, dann ist er zufrieden und glücklich. Nicht er ist zufrieden und glücklich, wir sind zufrieden und glücklich. Ein ganz kurzes Beispiel am Telefon mit einer Kollegin haben wir gesprochen, sie hat was vergessen und sie hat dann gesagt, vergibst du mir? Und ich habe gesagt, ich muss ja, ich bin ja Christ. Und dann hat sie gesagt, nein, du musst nicht, aber es tut dir gut. Es tut mir gut, nicht dir. Ihr war das wurscht. Versteht ihr? Gott, seine Gebote, seine Richtlinien, die sind für uns nicht umgekehrt. Die sind nicht für Gott. Habt ihr es gelesen? Es gehört dazu, dass die Stange ab und zu runterfällt. Es geht mir gegen den Strich. Besonders Leute, die es ernst meinen mit Gott. Das Fallen ist nicht angenehm. Das Versagen ist nicht angenehm. Aber es ist eine Tatsache und es tut gut, wenn wir das wissen. Ich darf mich nicht entmutigen lassen. Die Entmutigung ist die Visitenkarte des Teufels, wenn er mich besucht hat. Ich bin überzeugt, dass diese Hochsprungstange, sei es zu viel, gepolstert ist. Mit Liebe und Gnade. Die Stange darf einmal runterfallen. Und ich habe mir grafisch das aufgeschrieben, was es heißt, ein Leben in der Niederlage zu führen und ein Leben im Sieg zu führen. Die Niederlage, ich liege, stehe auf, falle, liege, steh auf, falle, liege, steh auf, falle. Und es ist genau das gleiche Bild gedreht. Ich laufe, falle, steh auf, lauf. Der Punkt ist beim Liegenbleiben. Wir dürfen aufstehen. Sicher kennt ihr auch den Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Und mit diesem Krone richten heißt es wieder in die richtige Identität von Gott zu kommen. Für ihn ist das gut. Wir dürfen das bekennen. Die Gefühle machen manchmal nicht mit. Bei mir sehr oft. Aber es ist wieder gut. Manchmal gibt es was in Ordnung zu bringen. Aber für Gott ist es wieder gut. Und dann ein ganz kleines Detail. Unten, türkisfarben. Steht nicht in der Bibel, aber weil ich dieses Bild gebraucht habe, die sind ja enorm dick, diese Matten, und weich. Die sind weich. Wir fallen weich. Wir dürfen es wagen. Darf ich euch nochmal bitten, ich komme zum Schluss, darf ich euch nochmal bitten, kurz nach vorne zu kommen. Nochmal diese Stange zu nehmen. Wir werden dann nachher ein Lied hören. Ich werde zuerst noch beten. Und ich möchte dir eine Aufgabe geben während dem Lied, oder eine Empfehlung vielleicht besser, während dem Lied darüber nachzudenken. Wo bist du? Wo stehst du? Gibt es vielleicht Bereiche in deinem Leben, in denen du gemerkt hast, eigentlich interessiert mich gar nicht mehr so sehr, wie Gott denkt. Es ist mir zu kompliziert, zu schwierig. Hast du abgehängt? Vielleicht betrügst du dich da selber. Vielleicht hast du aber auch gemerkt, ganz hoch, wo du irgendwo, vielleicht ganz, aber vielleicht in einem Gebiet abgehängt hast, wo du nicht mehr in der Nachfolge stehst, wo du Zuschauer bist. Und tief drin merkst du, nein, eigentlich möchte ich mitspielen. Eigentlich möchte ich mitlaufen, und es gibt nichts Erfüllenderes. Da könnt ihr sehr viele Leute hier drin fragen, als im Willen Gottes zu stehen. In dieser ganzen Spannung drin, die ist da. Prüf doch mal, wo du da bist. Überleg dir. Ich werde nachher nach dem Lied noch 2, 3 Sätze sagen. Und nachher wird hier ein Gebetsteam von der Gemeinde sein, die gerne für dich beten. Dich segnen, vielleicht hast du etwas, einen Gebetswunsch.